Hallo und herzlich willkommen zu HW Hörspiel, der Hörspielsendung für freie Hörspiele bei Lora München, dem freien Radio auf 92,4 MHz. Im folgenden Interview erzählt er von seinen Hörspielen und lässt uns hinter die Kulissen seiner Hörspielproduktionen schauen. Tom, wir haben soeben die beiden Kurzhörspiele Die Lücke und Idiot des Jahres gehört. Und auch in der vorhergehenden Folge von HW Hörspiel haben wir dein langes Hörspiel Hunde Lebensberatung gespielt. Da möchte ich jetzt eher die Fragen auf dein Gesamtwerk richten und nicht nur auf einzelne Hörspiele eingehen. Ich wollte mal so wissen, welche Themen begeistern dich bei den Hörspielen?
Welche Themen? Wenn ich das wüsste. Also die Themen, die springen mich ja eigentlich an. Ich suche ja auch keine aus. Ich mache ja auch nur Sachen, die mich im Grunde zufällig hinterrücks anspringen. Zum Beispiel die Hundelebensberatung. Das war irgendeine kleine Zeitungsnotiz, wo irgendein Verein die Nützlichkeit von Haustieren herausgestellt hat. Also eine ganz banale Meldung. Und die hat sich irgendwie in mir festgesetzt. Und dann entstand in meinem Kopf halt diese absurde Idee, dass man das als Maßnahme des Arbeitsamtes nutzen könnte für das Stück. Aber das heißt, im Grunde war das eine ganz banale Alltagsmeldung aus einer Zeitung. Das Thema an sich hat mich vorher nie interessiert. Also Hunde interessieren mich eigentlich auch gar nicht. Aber in diesem Zusammenhang ist das halt irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen. Und da entstand, ich weiß nicht wie, halt diese Idee, diesen arbeitslosen Helden mit einem Vermittler zusammenzubringen, der den Hund als Instrument benutzt und dann allerlei zwischenmenschliche Abgründe erzählt.
Gibt es bei dir ein Markenzeichen, wo man sagen kann, das ist ein typisches Tom Heidhoff-Hörspiel? Also bei diesen drei Hörspielen haben wir ja immer diesen männlichen Hauptdarsteller gehabt, der so ein bisschen so der Loser ist. War das Zufall oder ist es dein Markenzeichen?
Ja, ist nur schwer, wenn man das selbst erklären muss. Also ich kann schon, glaube ich, sagen, dass die Loser, die liegen mir schon als Figuren. Mhm. Also meine Weltsicht, die hat sozusagen tendenziell schon so eine Unterperspektive. Also die Menschen, die in den unterdrückten oder in den erniedrigten Lebensschichten oder Weltschichten sich aufhalten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das stimmt vielleicht. Aber ich möchte niemals irgendwie so eine Mitleidsschiene fahren. Von daher ist dieser, vielleicht die Mischung aus, ich weiß nicht, aus niederer Perspektive und Humor, also so eine Art Aufbegehren, ein Protest von unten, aber zugleich ein Humor, der das Ganze wieder irgendwie in ein ausgewogeneres Fahrwasser bringt, vielleicht ein Markenzeichen. Ich weiß es aber nicht. Also ich gesellschaftliche Themen interessieren mich ja schon, wie man bei manchen Stücken auch hoffentlich hört, aber eben nicht mit diesem Impetus, jetzt hier ein Thesenstück zu machen oder die Welt klar zu durchschauen und mit Handlungsanweisungen auszustatten. Also das gar nicht. Es ist vielmehr so eine Perspektive von vielleicht so Verliererfiguren, die auf Missstände aufmerksam machen dadurch durch die Stücke. Aber jetzt nicht, die werden nicht instrumentalisiert, um Politik zu machen zum Beispiel.
Welche Gefühle möchtest du da beim Hörer auslösen?
Also grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Dinge in der Schwebe bleiben. Nicht nur zwischen Komik und Tragik, wenn man so möchte, dass es alles nicht so eindeutig ist. Auch Schuldzuweisung. Ich meine, bei der Hundelebensberatung, man könnte jetzt, wenn man das Stück so von der Erzählung hört, denken, meine Sympathien sind jetzt nur auf der Seite des Verlierers. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Fall. Also dieses ausgewogene Gesamtbild finde ich immer ganz gut, dass sozusagen die Sympathien auch kippen, auch während des Stückes, dass es nicht so ganz klar zuzuordnen ist, wer jetzt hier der gute, der sympathische Träger ist und wer der vermeintlich schlechte. Das heißt, also im Grunde, mein Wunsch ist schon eine Balance auch der Gefühle.
Du schreibst die Hörspielskripte, du führst auch die Regie. Du komponierst sogar die Musik für die Hörspiele. Mhm. Wer spricht denn den männlichen Hauptdarsteller? Bist du das auch?
Ja, in der Lücke spreche ich den Fahrer, ja. Mhm. Aber sonst höre ich mich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber ich bin manchmal eben darauf angewiesen, mich selbst zu benutzen, mangels Alternativen oder weil es gerade nicht passt. Also ich spreche schon kleinere Rollen gerne mit ein oder nutze zum Beispiel auch gerne solche Zufälle wie Erkältungen, wo meine Stimme sich dann verändert, wo ich mir dann fremd werde und ich mich dann erträglicher finde als Stimme. Und dann nehme ich halt was auf in so einem Zustand. Aber grundsätzlich arbeite ich nicht unbedingt gerne mit mir selbst als Sprecher.
Auf deiner Homepage schreibst du, dass deine Hörspiele Hörstücke sind, die nicht im hochtechnischen Studio, sondern zwischen Sofa, See und Küchentisch entstehen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also welche Technik benutzt du und wie ist dein Equipment? Hast du ein Tonstudio?
Ja, nee, also das ist tatsächlich so, wie es da steht. Ich habe so angefangen, Hörspiele zu machen, wirklich im weitesten Sinne auf dem See, im Schlauchboot. Mit einem kleinen MP3, nee Quatsch, mit einem Minidisc-Player vor 10 Jahren und einem Mikrofon, ein ganz normales Nierenmikrofon. Ja, und ich nehme wirklich auf da, wo ich bin. Das heißt, am Küchentisch, im Schlauchboot am See, auf der Straße, im Auto. Das ist mir völlig wurscht. Also ich lege keinen Wert darauf, hier eine clean, sterile Atmosphäre, Aufnahmeatmosphäre zu haben, um dann die professionellen Ansprüche zu befriedigen, sondern ich finde es wichtiger, die Situation lebendig zu haben. Und da, ob da jetzt ein Flugzeug durchfliegt oder das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist vielleicht auch ein kleines stilistisches Merkmal, weil das hört man natürlich auch in den Stücken, dass das nicht im Studio aufgenommen wurde.
Was macht dir am meisten Spaß bei der Hörspielproduktion? Skript schreiben, Regie führen, Geräusche sammeln?
Da würde ich fast sagen, also das Aufnehmen macht mir schon sehr viel Spaß. Ich mache ja sehr viel mit Improvisation, aber ich schreibe auch vorher sehr viel Texte, was man vielleicht nicht immer hört. In der Situation selbst allerdings interessieren mich die Texte dann nicht mehr, weil das ist, wie gesagt, es soll ja auch um Stimmen gehen, um lebendige Töne. Und wenn man sich dazu sehr an den Text klammert, dann geht das oft nach hinten los, vor allem wenn man mit Laien arbeitet. Das heißt, ich habe zwar eine Idee im Kopf und ich habe oft einen Text, aber wenn der Sprecher mir was Besseres anbietet oder ich ermutige ihn auch dazu, dann bin ich ja immer bereit, solange das noch ins Konzept passt natürlich, ihn frei halten zu lassen. Das heißt, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich gebe aber auch zu, dass ich vor Aufnahmen auch sehr viel Angst habe, weil es ist immerhin schon eine ziemlich komplizierte Situation, dass man von jemandem was möchte, der eine Rolle spricht. Und es kann halt immer auch sehr viel schief gehen, wenn man nicht gerade mit professionellen Schauspielern arbeitet. Bisher habe ich halt das auch zwar gemacht schon, aber sehr viel mit Laien und die kann man halt natürlich nicht auf Knopfdruck zu irgendwelchen Höchstleistungen bringen. Das heißt, es muss klappen, man muss Situationen herstellen, man muss vielleicht auch einfach abwarten, bis die Situation entsteht. Und dann kann man mit begabten Laien auch tolle Aufnahmen hinkriegen, aber es ist halt das nicht so planbar. Von daher ist die Angst, glaube ich, auch ganz berechtigt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, so richtig das, was mir am meisten Spaß macht, ist, glaube ich, tatsächlich dann der Schnitt. Denn dort entsteht das Stück im Grunde erst wirklich. Das heißt, ich kann noch so viel Konzept haben oder Text oder Bogen oder irgendeinen Plan. Wenn ich dann schneide, dann achte ich noch weniger auf den Text, der dem zugrunde liegt. Denn dann geht es wirklich nur nach akustischen Belangen. Das heißt, ich stelle dann um und suche rein akustisch auch aus, welche Partikel ich dann benutze für einen Dialog. Das heißt, dann interessiert mich der Text also noch weniger eigentlich. Das ist, wie gesagt, weil Hörspiel ist ja eine akustische Kunst und das sollte man auch, finde ich, mit den Ohren entscheiden und nicht nach dem auf Papier geschriebenen Worten.
Nochmal zu den Laiensprechern. Nimmst du dann nur einmal einen Take auf oder haben die schon Möglichkeiten, das mehrmals zu wiederholen? Weil du gesagt hast, du hast so Angst davor?
Ja, nee, die haben schon die Möglichkeit, das zu wiederholen natürlich. Klar, ja. Aber grundsätzlich, also der Lorenz Eberl zum Beispiel, der in der Hundelebensberatung spricht oder auch im Idiot des Jahres, das ist ein alter Freund von mir, den habe ich vor 10 Jahren sozusagen entdeckt, wenn man so möchte. Der hat sich eben als grandioses Improvisationsgenie auch erwiesen. Mit dem braucht man wirklich kaum Takes zu machen, da reicht meist die erste Aufnahme. Aber ich sage dann natürlich schon, wenn es irgendwie nicht so richtig ist, dass er es nochmal machen darf, das ist ja klar.
Das klingt
aber
nämlich,
grundsätzlich mag ich nicht sehr gerne so einen Wust an Alternativen. Mhm. Also mehr als 3 kommt bei mir eigentlich nie vor. Mhm. Das überfordert mich dann auch im Schnitt. Also das macht mich einfach unglücklich, weil die Entscheidung dann immer schwieriger wird.
Und was ist der schwierigste Teil an einer Hörspielproduktion?
Also im Grunde finde ich immer, das Gesamte zu Ende bringen ist doch immer wieder unglaublich schwierig. Und dass man die Disziplin auch hat, die Energie und die Zuversicht, dass es auch klappt. Denn es gibt ja immer regelmäßig und unvermeidbar Hindernisse, die einen dann irgendwie verzweifeln lassen. Und man denkt, oh Gott, das Ganze wird ja gar nichts. Und also, dass man sich dann, dass man ja die Disziplin hat und den Optimismus nicht verliert durch, das ist, glaube ich, schon schwierig, diesen ganzen Bogen dann zu halten und das zu Ende zu führen.
Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wie lange arbeitet man an so einem Hörspiel? Also jetzt zum Beispiel Hundelebensberatung, das ist ja recht lang. Wie lange hast du für die ganze Produktion gebraucht?
Und wenn man das so erzählt, dann würde ich, wenn ich das ganze, die ganze Produktion betrachte, dann war das ungefähr ein Jahr. Aber natürlich habe ich nicht ein Jahr daran gesessen. Also die Aufnahmen zum Beispiel, die zentralen Aufnahmen zwischen den beiden Figuren, das waren 30 Minuten Aufnahmen, nicht mehr. Und das ist ja der ganze Kern des Stückes. Ich habe damit angefangen und wusste gar nicht, wohin das führt. Ich habe die einfach zusammengebracht am Küchentisch im wahrsten Sinne und probiert und das lief so. Und dann lag das erstmal rum, die 30 Minuten. Und dann habe ich mir das irgendwann angehört und dachte, immer wieder angehört und dachte, da könnte man eigentlich was draus machen. Und dann entstand so fast im Kreis, im Zwiebelverfahren drumherum, haben sich dann die anderen Schichten gebildet und die Ideen mit den Hundeexperten und so weiter. Und die wurden aber dann teilweise Monate später aufgenommen. Das heißt, das sind immer so Phasen, so wellenartige Produktionsphasen. Das heißt, kann man schwer jetzt sagen, wie viel Zeit das jetzt insgesamt erfordert, denn wenn man die Nettozeit nimmt, dann hätte man das auch in 2 Monaten machen können. Aber ich würde sagen, man hätte es eben nicht machen können, weil die Zeit, die Zwischenzeit, die Pausenzeit unbedingt notwendig war, weil da die Ideen für das weitere Fortkommen entstanden sind. Durchs Liegen lassen, also wie ein Käse, der reift, der dann überhaupt erst Geschmack bekommt und Substanz. Es ist für mich, also das mache ich sehr oft, ich lasse Sachen einfach liegen, gehe nicht ran und hoffe darauf, dass sich die Ideen oder die zündende Idee dann einstellen wird, wenn ich es mir dann nochmal anhöre. Das heißt, ein Zeitdruck kann zwar auch nützlich sein, wenn man mal einen Auftrag hat, ist es ja gar nicht anders möglich. Aber grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn man die Dinge laufen lässt und Zeit schenkt.
Gibt es einen Hörspielmacher oder einen Regisseur oder Autor, wo du sagst, das ist mein Vorbild?
Also bei Hörspielen, ich bin auch gar nicht so ein großer Hörspielspezialist, ein hörender Hörspielspezialist. Aber ich würde fast sagen, das ist ein Filmemacher, der inzwischen ja auch sehr berühmt ist, Jim Jarmusch. Seine ersten Filme, Stranger Than Paradise oder Down by Law, die haben mich schon, also vor 20 Jahren oder wann das war, sehr geprägt in der Art der Menschendarstellung und der Figurenzeichnung vor allem. Das sind ja auch sehr markante Figuren, die einfach durch ihr Dasein sprechen, wo gar nicht so dramaturgisch groß gearbeitet wird, sondern einfach, das ist eine Erzählhaltung, die mich sehr fasziniert hat. Auch diese Mischung aus verlorenen Figuren vielleicht, sehr komischen Figuren und einer immer mitschwingenden Frage, wie man überhaupt leben kann in dieser Welt.
Wie bist du aufs Hörspielmachen gekommen? Wann hast du damit angefangen?
Das war so vor 2005, würde ich sagen, war das. Das war auch ein reiner Zufall, weil ich hatte bis dahin auch immer so ein bisschen geschrieben, so Geschichten und auch sehr viel Musik gemacht für mich allein, also mit Mehrspurgeräten und Kassettenrekordern, mehrere Spuren, mehrere Instrumente und Gesang und so ein Kram. Aber ich habe in beiden Disziplinen nie gewagt, irgendwie mich vorzupreschen oder mich vorzuwagen auf irgendeine Bühne oder sonst wohin. Und per Zufall bin ich Anfang, also 2003, 4, 5 so, über einen Freund an so ein Schnittprogramm gekommen. Das kannte ich bis dahin ja gar nicht. Das heißt, man konnte am Computer, am Laptop schneiden. Also einfach, was man früher mit komplizierten Bandmaschinen machte, ging dann einfach am Bildschirm. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Da habe ich ja wirklich spielerisch damit begonnen, kleine Hörspiele zu machen. Erst so wirklich das kürzeste, so 1,5 Minuten und sehr viele 5 Minuten und so. Und da kamen so die beiden verschiedenen Interessen zusammen. Das heißt, das musikalische, das kompositorische Interesse und das literarische oder schreibende, nicht wahr, Geschichten, das Interesse an Geschichten. Das hat sich da durch diese technische Möglichkeit erst zu dieser schon Leidenschaft verbunden. Mhm. Und seitdem hat mich das auch nicht mehr losgelassen.
Hast du eigentlich als Kind Hörspiele gehört? Also die 3 Fragezeichen zum Beispiel?
Nee.
Gar nicht?
Nie.
Okay.
Die 3 Fragezeichen habe ich gelesen. Aber ich habe als Kind viel Radio gehört, wenn du mich so fragst. Mhm. Fällt mir jetzt ein. Es gab früher, ich weiß nicht, da war ich vielleicht so 11, in dem Alter, da gab es irgendwelche Witzsendungen im Norddeutschen Rundfunk, glaube ich. Sonntagvormittag, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war so irgendwie Nonsens-Witzsendung. Nicht unbedingt für Kinder gedacht, glaube ich, sondern so ein bisschen schräg. Vielleicht hat mich das sogar geprägt, wer weiß, man müsste das mal nachforschen. Aber ich weiß nicht, ob man das nochmal hören kann. Aber das hat mich schon jedenfalls interessiert, als Kind im Bett zu liegen, neben mir ein kleines Radio zu haben und zu hören. Und hören, doch, das Hören war schon immer sehr stark. Ich habe auch gerne belauscht, zum Beispiel, wenn Besuch da war und es wurde geredet und da waren meine Ohren immer sehr spitz hinter der Wand und das heißt, das Hören war immer sehr, sehr wichtig schon.
Was sind deine nächsten Projekte? Wo kann man dich momentan hören oder demnächst? Woran arbeitest du gerade?
Ja, im Moment läuft gerade eine Serie für Deutschland Radio Kultur im Magazin Echtzeit über das Thema des dummen Rumstehens. Das ist aber auch kein Feature, wie man es vielleicht denken könnte, sondern auch fiktiv über eine Figur, die verschiedene Phasen des dummen Rumstehens in seinem Leben durchläuft und darüber reflektiert und sie spiegelt. Und naja, das sind halt so 12 kleine 5-Minüter, 4-Minüter, die man samstags um 4:45 hören kann. Übrigens auch im Internet nachhören kann. Das ist im Moment die aktuelle Arbeit, die gerade zu hören ist.
Vielen Dank, Tom Heithoff, für das Interview.
Ja, ich danke. Tschüss.